Wir haben diese Sache überschrieben mit Abenteuergebet. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist für mich etwas, eine Sache, auf die ich mich einlasse zum einen. Ja, Abenteuer findet nur statt, wenn ich selber involviert bin irgendwie. Dann, wenn ich nicht weiß, wie die Sache ausgeht, also ich habe nicht, weiß schon, wo die Reise genau hingeht, ist alles durchgeplant. Und das ist, hat auch immer was mit was Neuem zu tun, ne? Wenn ich im Bekannten bleibe, dann ist das, verspüre ich kein Abenteuergefühl. Und ich glaube, bei der Bitte und beim Gebet ist es genauso. Es hat einen Geschmack, eine Spannung, und die gucken wir uns gleich an. Vielleicht beschäftigen sich manche deswegen so gerne und manche wieder gar nicht gerne mit Gebet, weil es spannungsreich ist. Es hat was mit dem Neuen zu tun und dem Ausrichten nach etwas Neuem, Unbekannten. Und Gebet funktioniert nur und wird nur ein Abenteuer, wenn ich mich selber darauf einlasse. Doch gucken wir uns zuerst ein paar Hindernisse des Bittgebets an, die uns hindern daran, in dieses Abenteuer einzusteigen. Hindernisse der Fürbitte. Und da zitieren wir auch den Jakobusbrief, und zwar an einer anderen Stelle. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Drei Arten falschen Bittens stecken da drin. Drei Arten, wie wir uns nicht auf das Abenteuer einlassen und deswegen es versäumen oder wie auch immer mit dem Gebet vielleicht am Ende nichts anfangen können. Erstens, dass unser Bitten ein verstecktes Gebet ist, nicht dein, sondern eigentlich mein Wille geschehe. Ich bitte Gott und möchte eigentlich, dass er meinen Willen erfüllt. Und darum geht es nicht hauptsächlich im Gebet. Dann ist es auch kein Abenteuer mehr. Dann weiß ich nämlich, wo die Reise hingeht. Und ich habe eine genaue Vorstellung, da soll es hingehen. Und da verliert das Gebet seinen Charme. Timothy Keller schreibt in seinem Buch Beten, das Bittgebet kann uns geradezu schaden. Dann nämlich, wenn wir es als eine Methode missbrauchen, Gott zu sagen, mein Wille geschehe. Wir haben eine fatale Neigung, unseren Begierden nachzugehen und Gott vorzuschreiben, wie er die Welt regiert, zu regieren hat. Solche Gebete können weder Gott gefallen, noch uns helfen, in der Gnade zu wachsen. Das Problem an der ganzen Sache ist, es geht gar nicht mehr um Gott. Unser Fokus verlagert sich auf uns. Und damit geht dieses wichtige Gegenüber, nämlich worum es im Gebet geht, nämlich Gott, verblasst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die hängt ein bisschen da zusammen. Hier geht es um den Inhalt sozusagen des Betens, ne? Ich sage schon, wo die Reise hingehen soll. Das zweite ist halt ein bisschen die Methode des Betens, nämlich Gott zu manipulieren. Der Versuch, ihn dazu zwingen, meinen Willen zu erfüllen. Und zwar machen das so manche ganz fromme. Man betet regelmäßig. Vielleicht opfert man sich sehr auf im Gebet. Und dann meint man, weil man so und so lebt oder so und so betet, muss Gott ja mein Gebet erhören. Ich verpflichte ihn sozusagen aufgrund meiner tollen Hingabe und Leistung. Manchmal äußert sich das auch im Gebet. Und auch das ist nicht mit Bitten gemeint. Auch das meint Jakobus mit falscher Absicht beten. Und die letzte Sache, die er eigentlich als erstes nennt, ist, ich versäume das Abenteuergebet, indem ich gar nicht bitte. Er sagt ganz einfach im alten Lutherdeutsch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder wie hieß es hier in der schönen Übersetzung? Genau, jetzt muss ich nochmal gucken, ja super. Ja, ich finde den Zettel nicht mehr, ihr habt es vorhin gelesen. Ne? Von wegen, ihr bekommt das nicht, was ihr eigentlich wünscht oder was ihr betet, ja, weil ihr gar nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann in falscher Absicht. Das ist erstmal harter Tobak. Ich habe gedacht, ich glaube, mein Hauptchallenge an diesem Punkt ist, dass ich oft gar nicht bitte. Und das hat natürlich Gründe, warum wir manchmal nicht beten. Zum einen, weil wir vielleicht Angst haben, dass wir nicht erhört werden. Oder denken, was ist, wenn Gott nicht handelt. Aber ich glaube vielmehr noch, weil wir viel zu beschäftigt sind und vielleicht dem Gebet gar nichts zutrauen. Okay, jetzt gucken wir uns aber mal das Geheimnis und das Abenteuer an. Um das schmackhaft zu machen, man soll ja nicht nur um das Negative reden, sondern mehr die positive Seite. Und da gucken wir uns eigentlich die erste spannungsreiche Sache an, nämlich, dass das Gebet spannungsreich ist, eigentlich ein Paradox ist, ein Widerspruch in sich. Und das zeigt unser Text ganz schön. Hier sagt er, das gerechte Gebet vermag viel. Also das Gebet hat Kraft. Und guckt euch mal Elia an, sagt er. Guckt euch Elia an. Der hat gebetet und es hat aufgehört zu regnen. Und dann hat er wieder gebetet und dann hat es wieder angefangen zu regnen. Und wir reden hier von 3 Jahren. Und es war ein ganz einfacher, schwacher Mann, nicht besonders der Knaller. Hat auch ein bisschen was falsch gemacht. Ne? Aber das Gebet hat Kraft. Das ist auf der einen Seite der Spannung. Gebet hat die Kraft, Gottes Arm zu bewegen, Gott in Handlung zu versetzen, dass Gott anfängt zu hantieren. Deswegen ist eine Kraft dahinter, die wir selber nicht kennen. Wow, wow, wow. Auf der anderen Seite, das sagt der Jakobusbrief nicht, und wer die Elia-Geschichte kennt, weiß, es war Gottes Plan mit dem Regen. Es ist ganz komisch. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott einen souveränen Plan hat oder gehen davon aus. Und er handelt, unabhängig, ob Menschen bitten oder nicht. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir stehen. Was stimmt denn nun? Also ist entweder Gott zu bewegen durch unser Gebet auf der einen Seite? Oder hat er einen Plan und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich mache mein Ding? Und irgendwie ist es auch schwierig, ne? Also manche fallen halt von der einen Seite des Gebets und manche von der anderen Seite. Die, die sagen hier, Gott handelt souverän, die sagen, wozu rumbeten und bitten, Leute? Gott macht sowieso. Schreck dich doch nicht auf, müde dich doch nicht. Die anderen sagen, wir müssen ganz viel beten, damit Gott sich bewegt. Und dann, was hast denn du für eine Gottesvorstellung, dass Gott ein träger Opa ist und nicht in die Hüfte kommt? Aus der Hüfte, Entschuldigung. Das ist das Paradox des Gebets. Und die Wahrheit ist, naja, die Bibel sagt, es trifft beides zu. Und es ist genau diese Spannung zu halten. Noch einmal Timothy Keller, ich habe auch noch irgendwo ein Zitat, das sage ich euch nur, was drin steht, ist nämlich sonst zu lang. Er sagt, es ist gerade ein Segen in diesem Paradox, denn das Erste sagt, Gott möchte seine Geschichte gestalten mit Menschen. Das zeigt er in Jesus, der Mensch wird. Und das zeigt er immer wieder. Er möchte es nicht an Menschen vorbei. Und deswegen möchte er Menschen haben, die beten. Und er möchte gebeten sein. Es ist ein Riesenprivileg. Und jeder, der weiß und der es probiert hat und betet für Sachen, merkt, oh, das stimmt. Es bewegt sich wirklich was und ich kann es nicht beschreiben. Und manchmal kann ich es noch nicht mal 1:1 übersetzen, aber es passiert. Da, wo gebetet wird, handelt Gott. Und es stimmt auch das andere. Und es ist wichtig, das andere. Denn wenn nur Gottes Arm zu bewegen wäre, wenn es nur an uns läge, dann was ist, wenn wir über das Falsche beten? Stellt euch vor, wir beten irgendwie, dass irgendein Wunder geschieht. Und eigentlich ist es für die Geschichte der Menschheit total daneben. Aber wir konnten nicht so weit gucken. Wir haben was gebetet, wir haben Gottes Arm bewegt und dann geht es fast schief. Und was für ein Segen, dass Gott trotzdem souverän handelt. Also es ist in beiden Segen, gerade die Spannung. Denn diese Spannung lässt uns beten und bitten. Und doch können wir ruhen darin, dass Gott seinen Plan erfüllt und wir nicht gegen seinen Willen handeln. Und das führt uns zum nächsten, nämlich zum Inhalt des Betens. Die Fürbitte, ganz generell. Wir werden noch konkret, aber noch diese 2 Aspekte möchte ich euch zeigen. Und sie hängen genau mit diesem ersten Ansatz zusammen. Das Fürbittengebet betet nämlich deswegen auf zweierlei Weise. Und es sind die 2 ersten Bitten des Vaterunsers. Es geht Vater unser im Himmel und dann geheiligt werde dein Name und dann dein Reich komme. Das steht auf der einen Seite. Das ist der ausgestreckte Arm. In dein Reich komme, beten wir darum, dass die Welt in Ordnung gerät. Wir beten, dass Gott handelt und sich erbarmt in sämtlichen Notsituationen und dass er Veränderung schafft. Und es ist ein Gebet, das nach außen gerichtet ist. Nicht nur um uns geht es da. Und es ist wichtig. Wer so anfängt zu beten, wird merken, dass er nicht passiv bleiben wird, sondern selber aktiv mit hineingenommen wird. Es ist eine Perspektive nach außen. Und ich finde es noch aus einem Grund wichtig, denn es ist das Gebet, was unserem Arbeiten und Handeln Kraft verleiht. Was ich damit meine. Manchmal reden wir davon, dass Gottes Reich doch kommen soll. Mit allem, das heißt, Gott kommt und es wird alles gut, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und dann denken wir, wir müssen dafür etwas tun. Und es stimmt, Gott will durch Menschen handeln. Aber ihr Lieben, Manchmal strampeln wir uns ab und kämpfen so aus eigener Kraft. Manchmal liegt kein Segen drauf aus dem, was wir tun. Und es hat was mit dem Beten zu tun. Das Beten, und das glauben wir oft nicht, ist aber der Arm sozusagen, der den Segenskraft und die Kraft in unserem Handeln gibt. Auf wunderbare Weise hat auf einmal das, was wir reden, Kraft. Auf das, was wir tun, liegt auf einmal Segen und Gelingen. So vieles ist vergebliche Mühe und Arbeit, weil es ohne Gebet ist. Und deswegen ist es ohne Kraft. Und weil wir die Arbeit der Fürbitte scheuen. Leute, und jetzt sage ich nicht von oben herab. Das predige ich mir selber. Ich erfahre es immer wieder und doch versäume ich es oft und sitze schnell wieder dabei, dass ich aus eigener Kraft schenke, anstatt erst zu sagen, bitte Gott, schenk deinen Segen dafür. Bitte, ich bitte dich darum, dass du mir jetzt hilfst und zeigst, was du vorhast in den und den Schritten, in den und den Gesprächen, den und den Begegnungen, in den und den Plänen, die ich zu machen habe. Nein, ich bin schon am Planen, ich bin schon am Reden, ich bin schon am Handeln. Und dann wundere ich mich manchmal, warum es so bitter und so hart geworden ist. Und auf der anderen Seite bittet das Bittgebet nicht nur dein Reich komme, sondern auch dein Wille geschehe. Dieser Aspekt der Bitte, der geht aufs Innere. Er richtet sich auf die Innenwelt. Und da lasse ich mich in Gottes Souveränität fallen, obwohl ich bitte. Dieser Aspekt ist wichtig, damit unser Herz, obwohl wir in Bewegung versetzt bleiben, werden unser Herz zur Ruhe kommt. Und Frieden findet, mitten im Bitten übrigens. Es geht darum, unser Herz auf Gott auszurichten. Jetzt habe ich euch ein Zitat mitgebracht aus dem wunderschönen Betenbuch von Timothy Keller. Und das will ich euch vorlesen. Das Gebet, das sagt, dein Wille geschehe, das Gebet der Herzensruhe, ist nicht in erster Linie ein Lob- oder Bußgebet, sondern ein Bittgebet, mit welchem wir die Sorgen und Nöte, die uns drücken, in die Hände Gottes legen, sodass unsere Seele unbelastet in die Nachtruhe hineingehen kann. Ich selber habe das erlebt und es ist verrückt. Mein Herz wird am ruhigsten, nachdem ich gebeten habe, manchmal geschrien habe zu Gott. Und danach habe ich einen Frieden wie davor nicht. Und es ist gar nicht, dass ich dann passiv bin. Ich kann viel klarer arbeiten und denken. Es gab schon Notsituationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste. Ein großer Verlust, ein großer Schmerz. Und ich weiß noch, wie ich meinen leiblichen Bruder da hockte und gebeten habe und geschrien habe zu Gott. Und danach war Ruhe. Ich kannte auch schon Situationen, wo ich Gott bedrängt habe und gesagt habe, das und das will ich und das brauche ich. Und das ist so eine große Ungerechtigkeit. Und nichts geschah. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay. Und wenn es nicht anders geht, dein Wille geschehe. Und dann wurde es ruhig in mir. Aber es geschah durchs Bitten und durchs Kämpfen mit Gott, durchs Ringen und Bitten und dann gleichzeitig in seinen Willen zu begeben. Beide Aspekte sind wichtig im Beten. Und wenn wir bitten und Fürbitte tun, für andere Leute beten, dann ist beides wichtig. Herr, handle, wirke, zeige dich und gleichzeitig nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Denn ich sehe nicht alles, was du siehst. Und du hast Größeres vor. Und wenn du es anders haben willst, dann auch so. Aber aus guten Gründen möchte ich das. Aber ich zeige euch noch eine praktische Sache. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Letzter Punkt mit 4 Punkten zum Beten. Oder sind es auch 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar gucken wir uns erst die Inhalte an. Ganz praktisch, was man da beten kann. Und dann beim Vorgehen des Bittgebets. Tipp 1. Beginne in kleinen und zieh immer größere Kreise. Die letzten Worte von Jesus an seinen Jünger, bevor er Himmelfahrt davongefahren ist, ist er nicht davon, aber nicht mehr sichtbar, dann sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein und beginnt in Jerusalem, dann die umliegenden Landschaften und dann bis zum Ende der Erde. Und ich finde ja eine super Strategie. Und macht es doch so beim Beten. Wenn ihr bittet, beginnt in eurem Jerusalem. Das heißt, in eurem Leben, eurem Nächsten. Beginnt bei eurem Partner, eurer Partnerin, eurer Familie, euren Freunden, euren Kollegen, euren Nachbarn. Und dann immer weiter, bis hin zur Welt, unser Land, unsere Welt, die Verantwortlichen in Politik. Und betet. Probiert es aus. Und oft ist es leichter so zu beginnen, weil bei dem, was uns beschäftigt, sind wir nah dran an den Menschen. Und das liegt uns sowieso auf dem Herzen. Das bewegt uns oft. Macht es zu einem Fürbittgebet und sagt, ja, jetzt ist Zeit, nicht mehr zu hantieren, nicht mehr zu sorgen, sondern auf die Knie zu gehen und zu bitten. Bitten. Die zweite Sache, eine konkrete Bitte und Anliegen, die uns Jesus gelehrt hat, ist, betet um und für Arbeiter, natürlich sind da auch die Frauen gemeint im Reich Gottes. Da heißt es Markus, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber weniger sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich glaube, wir machen das viel zu wenig. Und ich meine damit nicht nur Pfarrer und Pfarrerinnen, auch die. Lasst uns nicht darüber aufregen, dass wir so wenige haben und dass wir vielleicht auch nicht so tolle haben. Ja, wenn euch mal wieder was aufregt an dem Pfarrerzustand, dann bittet. Bittet, dass neue Leute kommen. Bittet darum, was für Leute kommen. Und bittet darum, dass die, die schon ihren Dienst versehen, gesegnet sind, dass sie gute Sachen sagen, dass sie, ja, und das auf gute Art und Weise tun. Unterschätzt nicht das Beten für die Menschen. Aber betet auch für Lehrer. Wie viele Kinder, wie oft vertrauen wir Leute, also wir vertrauen diesen Leuten ja unsere Kinder ab. Und auch den Erziehern in Kindertagesstätten. Betet für die. Das ist wichtig. Und betet aber auch für alle anderen, die sonst ehrenamtlich Arbeiter im Reich Gottes sind. Betet füreinander, betet für diese. Unterschätzt das nicht. Manchmal sagt ein und dieselbe Person das eine und dasselbe Wort. Eine Andacht, eine Predigt, was auch immer. Und manchmal hat sie Kraft und manchmal nicht. Und ich glaube, es hängt auch verbunden, ist verbunden mit dem Geheimnis des Gebets. Betet für Missionare, Missionarinnen, für Leute, die ins Ausland gehen. Oder auch wenn ihr seht, es ist ein Notstand irgendwo und wir brauchen Leute, dann fangt doch an zu beten für diese Leute, dass sie kommen. Wir unterschätzen das. Und er sagt, Elia war ein schwacher Mann. Und Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Wie oft sitzen Leute, die eben nicht berufen sind, an irgendeinem Platz? Und wie viele Plätze sind gar nicht besetzt? Wie oft sind Leute am Dienen, die sagen, ich habe eigentlich keine Leidenschaft dafür, ich habe keine Liebe dafür. Das liegt daran, dass sie nicht berufen sind, keine Gesandten sind. Deswegen brauchen wir es, dass wir bitten den Herrn der Ernte, schicke Arbeiter in die Ernte, die mit Leidenschaft dabei sind, die wissen, ich mache das nicht für mich, sondern für Gott. Das sind nur zwei Ideen dafür, für den Inhalt eures Betens, wie ihr es aufbauen könnt. Und dann ein Dreierschritt, wie man Fürbitte tun kann. Erstens, Richter, so ein schönes altes Wort, mit Gott richten, kämpfen mit Gott. Manchmal ist es wirklich ein Ring, sein Herz ausschütten und sagen, bitte. Aber in dem Wort Rechten steckt noch etwas. Und das kann man gut bei Mose lernen. Übrigens einer der dreistesten Beter in der Bibel, finde ich. Gewaltige Stelle, stellt euch das vor, Volk Israel, gerade in der Wüste, viel durchgemacht, Befreiungsaktionen, Wachteln, futtern sie jeden Tag und Manna und so, himmlische Speise, auf wunderbare Art und Weise. Aber trotzdem sagen sie immer wieder, ich will zurück in die Sklaverei nach Ägypten, ich habe die Nase voll, ich sehe den Gott nicht und du, Mose, führst uns an der Nase herum. Kennt er alles. Und dann sagt Gott, Schluss. Ich glaube, es ist sogar da, wo sie das goldene Kalb dann gebastelt haben. Schluss, Mose, pass auf, wir machen ein neues Volk. Neues Volk, du bleibst Leiter, kein Problem, aber ich will ein neues Volk, weg damit, die gehen mir sowas auf den Keks. Meine Worte, ne, ganz so sagt das nicht. Und dann fängt Mose an, Fürbitte zu betreiben. Er bittet für dieses Volk. Und er macht es auf zweierlei Arten und Weise. Und zwar bittet und erringt er theologisch. Er bringt Argumente vor. Er ringt mit Gott und erinnert ihn an seine Verheißung. Und sagt, Gott, du hast versprochen, sie in das neue Land zu führen. Willst du nicht zu deinem Wort stehen? Und das ist ein guter Grund, seine Verheißung zu kennen. Und Gott an seine Verheißungen zu erinnern und so zu beten und zu bitten und zu sagen, Gott, du hast gesagt, du bist mein Arzt. Gott, du hast gesagt, du wirst Arbeiter in die Ernte sind. Gott, und denn. Ich halte dir vor dein Wort. Das heißt Recht mit Gott. Und auf der anderen Seite macht Mose noch was. Nicht nur seine Verheißung, sein Versprechen, sondern er packt ihn bei seiner Ehre und sagt ihm, Gott, was sollen denn die anderen sagen? Da hat er sein Volk in die Wüste geführt und dann sterben sie. Was für ein schwacher Gott. Er packt ihn bei der Ehre und sagt, Gott, guck doch mal, was bei rauskommt, wenn du diesen Haufen, der die ganze Zeit rebelliert und keine Lust hat, in das verheißene Land führst. Dann kommst du gut bei weg. Hm, ja. Ja, okay, ganz so hat Gott nicht geantwortet. Aber er ist dabei geblieben. Komisch, ne? Ihr sagt, oh, muss das denn sein? Aber ja, so beten die Beter in der Bibel. Sie ringen mit Gott, sie rechten mit Gott und erinnern an die Verheißung, an die Ehre Gottes. Ich habe keine Ahnung, warum das so sein muss. So viel Zeit hatte ich nicht, darüber nachzudenken. Das kommt vielleicht in der nächsten Predigt. Fakt ist, dass wir das lernen können. Und dass wir so mal beten können. Probiert es aus. Das ist die erste Sache. Rechten und kämpfen mit Gott. Die zweite Sache ist trotzdem in all dem Rechten, sich eben in den Willen Gottes zu fügen. Und immer wieder zu sagen, aber ja Gott, dein Wille geschehe. Ich finde, Jesus macht das genial im Garten Gethsemane. Er sagt, ich möchte das nicht. Aber wenn es nicht anders geht, wenn du einen besseren Plan hast, nehme ich das Kreuz, wenn das dein bester Plan ist, dann dein Wille geschehe. Ich glaube, das ist ein Geheimnis in diesem Rechten und Ringen und trotzdem gleichzeitig zu sagen, nicht mein Wille geschehe. Denn wenn wir sonst bei dem einen bleiben, dann wird manchmal die Gebetserhörung unser Götze, unser Gott, in dem alles geht und steht und fällt. Und wenn wir dann nicht die Erhörung des Gebets haben, dann bricht unser Friede weg, dann bricht unser Vertrauen weg, dann ist alles weg. Deswegen ist es wichtig, im Recht mit Gott am Kämpfen immer wieder zu sagen, aber ich gebe mich in deine Hände. In allem weiß ich, du bist gut, du bist für mich, du bist souverän, du bleibst Gott, dein Wille geschehe. Ich habe das selber mal erlebt, es war ganz verrückt, da habe ich das sogar gespürt und manchmal kriegt man das mit. Ich bete für eine Sache und ich kriege keine Ruhe drüber. Und dann ist es gut, mal hinzuhören und merken, vielleicht ist es gut zu sagen, dein Wille geschehe. Es war so, als ob ich schon wusste beim Beten, das wird nicht klappen. Ich bete zum Beispiel oft für Prüfungen, auch für andere, wenn mir die Leute das sagen. Und ich habe das als Student erlebt. Manchmal habe ich darum gebeten, dass er doch seinen Segen gibt und irgendwie Gnade schenkt zu meinem bisschen Lernen. Und manchmal wusste ich schon, während ich betet habe, brauchst gar nicht weiter beten. Das wird nicht eine super Note. Hört sich vielleicht komisch an. Es ist, als ob er gesagt hat, jetzt musst du ja auch mal durchlernen und lernen, dass du besser lernen solltest. Und da kann man sich verbeißen oder zu sagen, dein Wille geschehe. Und last point, ein Dreierschritt. Und mitten im Fürbitten, im sich fallen lassen Gottes Willen, auch die Bitte anfügen. Und gibt es irgendwas, was ich dazu beitragen kann? Manchmal beten wir ewig um Sachen, weil wir nicht bereit sind, dann noch zu fragen, willst du auch Schritte durch mich gehen? Gibt es was, was ich sagen kann und ich tun kann? Manchmal sagt er nämlich, ja, kann ich dich nicht senden? Ich würde ja gerne was unternehmen, aber ich brauche dich. Du bist der, der die Lücke schließen soll. Oder du bist es, der jetzt in Aktion treten muss. Und dann, wenn man das hört und tut, man wird aber anders rausgehen, als wenn man nicht gebetet hat. Und es lohnt sich so, Fürbitte zu tun. Probiert es doch mal aus. Zu sagen, ich rechte mit Gott, ich kämpfe wirklich. Ich bleibe an manchen Sachen dran. So wie Moses gemacht hat. Diskutiere mit ihm. Lass mir seinem Willen fallen. Und frage ihn, und gibt es irgendwas, was ich tun kann? Bitte zeig mir, wenn du mich gebrauchen willst, dafür. In diesem Sinne, es ist ein Abenteuer. Und nochmal die Erinnerung. Abenteuer, die fühlt man nicht, wenn man zuguckt. Die erlebt man nur, wenn man reinstartet. Das heißt, wir müssen es austesten. Und gerade bei Gebet ist das so eine Sache, da kann man viel drüber reden, viel drüber diskutieren. Probiert es aus. Viel Spaß bei der Fürbitte für andere. Amen.